Hey, grüß dich. Bevor es losgeht hier mit der neuesten Folge von Gainsvolt, kurzer Disclaimer: Die Folge, die hat so ein paar Störgeräusche. Also nichts Extremes, die wird jetzt nicht die Ohrmuschel wegsprengen. Ich weiß nicht, woran es lag. Das Interview aber ist wirklich interessant und das inspiriert dich vielleicht auch, motiviert dich, ja. Wenn dir das ganz normal geht und du hast jetzt keine Einschränkungen im Körper und du hast keine Krankheiten und wie auch immer und du schaffst es aber vielleicht trotzdem nicht, deine Ziele zu erreichen beim Fitness oder überhaupt anzufangen, dann könnte dir dieses Interview wirklich helfen, weil das ist mit dem Chris. Er heißt chris.stolli auf Instagram. Er ist Kampfsportler, macht Kickboxing und auch ganz normales Fitness. Und er hat durch ein paar sehr krasse Dinge kämpfen müssen und macht trotzdem weiter und lässt sich nicht aufhalten. Wie er das macht und was mit ihm passiert ist, womit er jeden Tag kämpfen muss, das hören wir jetzt. Und außerdem sprechen wir auch ein bisschen über komische Posts von McFit, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Viel Spaß und danke fürs Bewerten auf iTunes und all den anderen Plattformen, auf denen wir sind. Willkommen bei Gainsvolt. Ich bin der Micha, Radiomensch und neugierig und mache hier den Podcast und bin dankbar, immer mit Leuten zu sprechen, die ganz interessante Stories mit sich bringen. Heute zum Beispiel ist der Chris mit dabei. Grüß dich, Chris.
Hallo.
Und erzähl doch mal ein bisschen was kurz über dich. Ja, wie alt du bist.
Ja. Ja, ich bin 23, komme aus der Nähe von Wuppertal und bin Kampfsportler seit 7 Jahren. Ich bin halt aktiv im Kickboxen bzw. K1.
Und du hast mir erzählt, weil was du Zuhörer da jetzt nicht weißt, ist, dass ich mit dem Chris das alles schon mal gemacht habe. Und dann war die Aufnahme kaputt, deswegen machen wir das jetzt gerade nochmal. Deswegen weiß ich schon ein bisschen mehr, was du schon mal erzählt hast, dass du eigentlich mal hauptsächlich so Tennis gespielt hast und so, ne? Und dann bist du zum Kampfsport gekommen.
Genau, Tennis habe ich gespielt. Da war ich 7 oder so. So um die 7 Jahre alt war ich bis zum Kampfsport, halt mit 16. Und ja, das kam eher von meinen Großeltern damals aus. Ich soll irgendwie leistungsmäßig irgendwas machen. Und man hat es halt gemacht, aber man hat halt nicht dieses Feuer gespürt halt. Nicht diese Leidenschaft, die man hat, wenn man was wirklich gerne macht. Und dann gibt man da halt auch nicht alles und ja, das änderte sich dann später mit dem Kampfsport.
Erzähl doch nochmal, wie du zum Kampfsport gekommen bist.
Ja, zum Kampfsport bin ich eigentlich aus dem schlechtesten Grund gekommen. Und zwar wollte ich damals jemanden verkloppen, weil er mir die Freundin, die allererste Freundin ausgespannt hatte. Und meinte halt ein sehr, sehr guter Freund von mir damals: Ja, komm doch mal mit zu mir ins Kampfsportzentrum. Da trainieren wir mal ein bisschen, dann kannst du dich sozusagen darauf vorbereiten. Und dann dachte ich mir so: Ja, gut, warum denn nicht? Fandest du ja immer schon irgendwie cool, aber hast dich nie getraut, dorthin zu gehen. Und dann bin ich einfach mal dahin gegangen. Und schon nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wusste ich: Ja, ich werde diesen Typen nicht verkloppen, sondern ich werde einfach weiter bei diesem Sport bleiben, weil der mich so fordert, weil der so facettenreich ist. Und das habe ich allein schon in den ersten 20 Minuten gemerkt, dass ich gesagt habe: Ja, dabei bleibe ich und das ist der Sport, der richtig für mich ist.
Da war also diese Leidenschaft, die du jetzt beim Tennis nicht hattest, war da irgendwie da. Oder da war irgendwas, was dir gesagt hat, so, ja, das ist es jetzt, oder?
Ganz genau, ja. Das war einfach diese unglaubliche Auslastung und dieses Faszinierende. Das war einfach da und das kannte ich vorher noch gar nicht. Aus keinem anderen Sport oder aus keinem anderen Hobby.
Das ist ja schon interessant, ne? Wie so Sachen, die einem einfach passieren aus einem ganz anderen Hintergrund eigentlich. Und dann stolpert man wo rein und findet auf einmal etwas, was einen dann einfach jetzt auch verändert, ne? Also
Ja,
du
richtig.
hast ja so ein bisschen auch dein Lifestyle ja dann angepasst an die Sportart, nehme ich mal an, oder?
Genau, richtig. Damals hat sich dann vieles in die Richtung dann halt geändert, zum Besseren natürlich auch. Und ja.
Hast du denn mal deinen Kumpel oder deinen Freund später denn nochmal gefragt, also der dich dahin gebracht hat, ob er wirklich jetzt vorhatte, dir irgendwie ein paar Tricks zu zeigen, damit du den vermöbeln kannst, oder ob er einfach nur, ja, also dich eigentlich nur zum Sport bringen wollte und gar nicht irgendwie damit gerechnet hat, dass du den dann vermöbelst?
Ja, Er hat halt die Sache aufgeschnappt, was ich ihn vermöbeln wollte, und hat halt die Gunst der Stunde genommen, um mich als seinen Trainingspartner sozusagen anzuwerben. Und durch ihn kam ich auch später zum Fitness und alles noch, um halt auch noch, also insgesamt hat er mich sehr zum Sport gebracht. Und er hat dann später mit dem Kampfsport zum Beispiel aufgehört, weil er hatte halt nicht diese Leidenschaft. Für ihn war das einfach nur Fitness dort. Und für mich war es halt mehr als nur Fitness, der Kampfsport selbst. Und ja, er brauchte halt einen Trainingspartner. Und ich war halt interessiert in dem Bereich.
Würdest du jetzt sagen, dass also der Hintergrund, also dass man, was, wenn man jetzt zum Beispiel nur ins Studio geht, ne? Wie bei mir zum Beispiel, ich würde zum Teil halt auch einfach besser aussehen, ja? Das ist ja ein großer Teil davon. Dass das jetzt da gar nicht so wichtig war für dich, sondern weil es sich einfach generell gut anfühlt, also der Kampfsport an sich?
Genau, also es ging mir ja nicht so wirklich ums Aussehen oder so, sondern es fühlte sich einfach richtig an. Und es war für mich auch die Variante, wo ich die Variante an Sport, wo ich am meisten Leistung abgerufen habe, obwohl ich eigentlich, beziehungsweise mein Körper mir sagte, beziehungsweise mein Kopf mir sagte, ich kann nicht mehr, aber mein Körper einfach noch weiter gemacht hat. Weil ich die anderen gesehen habe und dachte mir so, na gut, wenn die es schaffen, dann schaffe ich das bestimmt auch noch 2, 3 Wiederholungen. Und ja. Dann ging es halt weniger ums Aussehen oder so, sondern eher um die Befriedigung des Sports.
Und es war ja für dich jetzt aus einem bestimmten Grund auch nicht unbedingt einfach, oder?
Ja, genau. Damals hat man einfach gar nicht so wirklich gemerkt. Da waren schon die Anfänge davon da. Und zwar hatte ich halt einen Tumor in der Wirbelsäule. Und dieser hat mir, der war halt direkt im Nervenkanal, der hat mir die Nerven zu meinem rechten Bein abgeklemmt. Das passierte dann die Jahre schleichend. Und ich glaube, das erste Mal ist es mir dann 2 Jahre später aufgefallen, als wir im Fitnessstudio so ein Selfie geschossen haben. Und da dachte ich mir so, was ist denn da mit meinem Bein los? Das sieht aber komisch aus aus der Perspektive. Und da habe ich mir halt nichts dabei gedacht.
Also das
Und ein
konnte
paar
man ja
Jahre
wirklich
später.
sehen, ja. Also das, also
Ja.
weil du denn schon so eine Schutzhaltung hattest oder wie?
Man sah halt einfach den Unterschied, dass halt die Wade vollkommen verkümmert war. Die war einfach mal so halb so dick wie die linke Wade.
Ach krass.
Und sieht man heutzutage noch, obwohl dein Tumor jetzt mittlerweile raus ist. Und ja, dann kam ich halt vor 2 Jahren, wollte ich wieder zurück zur Bundeswehr, also mit 18 bin ich zur Bundeswehr, habe dann meinen freiwilligen Wehrdienst gemacht und wollte dann halt wieder dorthin. Und bei der Wiedereinstellungsuntersuchung wurde halt festgestellt, du hast insgesamt, weiß gar nicht mehr, wie viele Zentimeter das waren. Ich glaube, 6 Zentimeter Unterschied zur linken Wade. Das stimmt was nicht. Und da habe ich mir natürlich erstmal versucht, krampfhaft einzureden. Das liegt an meiner Auslage und die Klitschkos, die haben bestimmt auch unterschiedlich starke Arme und die sind unterschiedlich dick und alles.
Ja, man denkt ja nicht dran, dass man da irgendwie einen Tumor in sich trägt, gell?
Ganz genau. Und dann kam halt die Diagnose, MRT, Neurospezialisten und alles. Da ist ein Tumor drin, der muss direkt raus. Weil ansonsten wirst du nicht mehr Herr deiner Blase sein, nicht mehr laufen können und auch noch andere Probleme haben, was zum Beispiel Beziehungen und
Ja,
Liebeleien
genau.
mit Partnern zu tun hat. Und ja,
Was halt da
dann
unten alles so passiert.
genau
Ähm, ja,
richtig.
aber jetzt mal ganz kurz, weil du hast ja erstmal gedacht, okay, das ist irgendwas, was du halt falsch machst, vielleicht im Training. Wie lange hat es denn gebraucht, bis du denn beim richtigen Arzt warst, der dich denn in so ein MRT da reingelegt hat?
Ja, da habe ich auch erstmal, da dachte ich mir auch erstmal, ich schiebe das ein bisschen auf die lange Bank, versuche das ein bisschen hinauszuzögern. Ach, das wird schon, ich trainiere jetzt ein bisschen mehr die rechte Wade jetzt nur beim Wadenheben oder so. Und
Weil du wusstest ja lange Zeit nicht, was es ist, richtig?
genau, da habe ich es auch nicht beachtet, weil das halt so ein schleichender Prozess war, habe ich mich im Training einfach dran gewöhnt. Ich habe das Gewicht anders verlagert, ich habe meinen Körper anders eingestellt, meine Auslage drauf eingestellt. Also mein kompletten Sportstil hat sich darauf verändert, dass ich halt damit arbeiten kann und das halt nicht auffällt.
Was mich jetzt mal interessiert, ist ja, jeder von uns kennt es ja, ja, also man ist ja nie wirklich 100% symmetrisch, außer diese tollen Models auf Instagram. Ja? Die haben ja nun was anderes. Das Universum muss es ja irgendwie ausbalancieren. Ja? Aber dieser Schritt einfach so, ich meine, du musst ja dann trotzdem irgendwann mal zu einem Arzt gegangen sein oder es muss ja irgendwie aufgefallen sein und dann musst du es ja irgendwie erfahren haben. Weißt? Also dieser Schritt zwischen, okay, ich überanalysiere mich jetzt und ich bin so ein Hypochonder, weißt? Das kann ja auch ins komplett Dramatische übergehen. Und in diesem, ich habe ein gesundes Gefühl von meinem Körper und ja, vielleicht gehe ich mal zu einem Arzt, obwohl ich jetzt nichts Schlimmes, Großartiges, also davon ausgehe, dass da irgendwas ist. Weißt du, ich
Genau,
meine? Also.
ja. Und zwar ja dadurch, dass ich halt wieder zur Bundeswehr wollte und die halt bei der Untersuchung damals gesagt haben, lass das mal wirklich untersuchen, ansonsten wir lassen dich hier erstmal nicht weiter,
Ach so,
war ich halt
okay.
gezwungen dazu. Und
Ja, aber ist gut so oder nicht? Es ist
ja,
ja.
zum Glück, zum Glück. Und dann kam halt erstmal kam der Nervenarzt dran, der hat erstmal nachgeschaut, so, ja, was ist denn da? Wo ist denn da die Blockade? Und der hat dann schon festgestellt, okay, du, da unten, also die haben ja halt so Nadeln ins Bein gesteckt und in den Rücken und haben halt die Nervenströme gemessen. Da hat er schon gemerkt, so, da ist ein Riesenunterschied, das habe ich selber schon gemerkt. Und hat er gesagt, du hast vermutlich in der Wirbelsäule irgendwas, was da blockiert, ist vermutlich ein Tumor. Das war im Dezember 2017 muss das gewesen sein.
Noch nicht mehr so lange her.
Ja. Ja, es ist noch gar nicht allzu lange her.
Nee.
2017 oder 2000? Nee, 2000, Ende 2016 war es so. Und
Ach so,
Anfang
okay, gut.
2017 hatte ich die Untersuchung, die OP dann. Und in dem Moment ist mir natürlich das Herz in die Hose gerutscht und da ist alles zusammengebrochen. Egal ob Beruf oder Sport, insgesamt einfach alles.
Bei Tumor, das man hat es halt im Kopf, ne, von sämtlichen
Genau.
Berichterstattungen und Serien, und wir, ist erstmal schlecht. Es gibt natürlich den
Richtig.
Unterschied zwischen gut und bösartig, aber dann kommt auch noch das mit der Wirbelsäule ins Spiel, ne?
Genau, richtig, ja.
Du hast dich dann wahrscheinlich teilweise auch schon mental, auch wenn man, also da wandert man dann automatisch irgendwie hin, ne? Unterbewusst im Rollstuhl gesehen oder wie sowas, oder? Oder war es so
Genau.
krass, oder?
Also erstmal habe ich das gar nicht zu dem Zeitpunkt gemerkt, sondern erst abends, als ich dann sozusagen zur Ruhe gekommen bin und kurz vorm Einschlafen war und einen Film geschaut habe, wo ich alleine war und niemand mit mir gesprochen hat. Da bin ich auf einmal. Habe ich es gemerkt, was da eigentlich schief läuft und was das alles für mich heißt. Und hatte dann erstmal einen Heulkrampf und alles und musste mich erstmal wieder fangen. Hatte eine kleine Panikattacke. Und 2 Wochen später hatte ich dann den MRT-Termin. Und dort stellte man halt fest, dass ich so einen, ja, großen weintraubenartigen Tumor in der Wirbelsäule direkt habe. Ja, daran schon, puh, verdammt. Und mit
Aber
der Diagnose dann
der war schon
in die Spezialität.
gutartig, oder nicht?
Ja, der war zum Glück gutartig,
Ja.
aber man wusste es zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht so wirklich.
Ach so.
Dann halt direkt zum Spezialisten, der sich das angeschaut, so, okay, in 2 Wochen wirst du operiert. Stell dich mal drauf ein, wir rufen dich in 2 Wochen morgens früh an, dann bist du innerhalb der nächsten 3 Stunden da und am nächsten Tag wirst du operiert. Und dann denkt man erstmal die nächsten 2 Wochen nicht wirklich daran und versucht nicht so wirklich dran zu erinnern, sich daran zu erinnern. Und dann wird man morgens früh angerufen. Ich war mit dem Hund gerade Gassi. Ja, seien Sie bitte bis um 10 Uhr hier. Sie werden morgen operiert. Und dann hatte man nochmal die gleiche Szene wie am Anfang sozusagen. Man hatte kurz
Ja.
wieder eine kleine Panikattacke. Man wusste halt nicht, was passiert nach der OP, wie wird das mit dem Sport sein, mit dem Laufen insgesamt sein.
Außerdem, es hängt ja auch
Und
andauernd, wenn du da wartest und noch nicht mal genau weißt, ne, das hängt ja halt die ganze Zeit im Hinterkopf.
genau. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich sogar noch regelmäßig geraucht und da war ich ja so zittrig. Ich glaube, ich habe 2, 3 Zigaretten jedes Mal hintereinander geraucht vor den Arzttermin. Und ja, dann kam ich halt dorthin zum Arzt und es wurde halt damals gesagt, ja, wir können ihn entfernen. Wir können dir aber nicht versprechen, dass es besser wird. Aber wir versuchen, dass es nicht schlimmer wird.
Aber
Okay, ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber ja, Hauptsache raus erstmal mit dem Ding.
warum nicht besser? Weil, ich meine, dann ist ja die Blockade weg.
Genau, aber es kann halt sein, dass die Nerven sich trotzdem nicht mehr so sehr, dass sie vielleicht entweder schon beschädigt sind oder zu beschädigt sind oder sich einfach nicht mehr entspannen in die natürliche Position.
Ach so.
Und ja, diesen Zustand habe ich jetzt zurzeit auch noch, dass ich halt immer noch nicht wirklich einen Zuwachs habe. Aber ich weiß, dass es nicht schlimmer wird, was mich schon mal erleichtert. Auf der anderen Seite hat man mir halt 2 Wirbelbögen entfernt. Also wenn man sich mal mit dem Wirbel auseinandersetzt, wieder aufgebaut ist, 2 Wirbelbögen hat man mir entfernt. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Rückenschmerzen, eh, ständig muss ich mich einrenken und alles da. Ist also ein bisschen was hängen geblieben und natürlich muss man sich erstmal auch wieder ans, muss man erstmal auch wieder laufen lernen nach der OP.
Und das war alles, bevor du den Schritt gemacht hast zum Kampfsport, oder war das mittendrin?
Nee, das war ja, genau, das war ja jetzt mittendrin. Und dann, als ich dann wieder laufen gelernt habe, anständig und alles, habe ich mich ja Ende letzten Jahres, also im gleichen Jahr, wo ich wieder sozusagen die OP hatte und wieder laufen gelernt habe, mich entschieden, komm, Anfang nächstes Jahr starten wir richtig durch, also 2018, und machen jetzt Wettkämpfe mit. Ich lasse mich davon nicht runterziehen, gebe jetzt alles und ich pack das.
Ich meine, laufen lernen, du sagst es so einfach, ne? Das hört sich so an, so von wegen, ja, 2 Wochen, fertig. Das ist ja auch, also das kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, bis man in der Situation auch drin ist, oder? Also, weil im Kopf,
Genau.
du hast es ja vorher gekonnt. Und jetzt ist es nicht extrem
Genau.
frustrierend? Also, was hast du denn da gemacht, damit du trotzdem diesen Fokus nicht verlierst?
Also nach der OP lag ich halt 2 Wochen erstmal regungslos im Bett. Ich konnte wirklich nicht mal aufstehen, um aufs Klo zu gehen. Ich durfte es einfach nicht. Ich durfte mich nicht bewegen. Ich lag nur flach. Und in der Zeit, das war, glaube ich, die härteste Zeit. Da musste ich mich halt drauf konzentrieren. So, es wird alles gut. Ich werde wieder auf die Beine kommen. Und dann nach 2 Wochen kam die Schwester rein ins Zimmer und sagte, ja, komm, wir stehen jetzt gleich mal auf. Wir setzen dich jetzt schon mal auf die Kante und dann versuchen wir mal ein paar Schritte zu gehen. Und dann ging sie wieder raus, ich saß auf der Bettkante und der allererste Gedanke war natürlich, boah, jetzt laufe ich aufs Klo. Ich beweise mir jetzt selber, ich kann laufen und ich muss dringend aufs Klo jetzt. Und dann bin ich einfach mit langsamen Schritten und der Hand die ganze Zeit am Bett schnell zum Klo gelaufen und dort angekommen, musste ich erstmal auch später wieder gucken, wie ich aufstehe. Weil das war auch schon wieder so eine schwierige Sache dann. Weil vom Bett kann man runterrutschen, vom Klo jetzt nicht so wirklich, da muss man hoch. Und kam die Schwester später wieder rein. Ich saß wieder auf der Bettkante. So, ja, wollen wir jetzt ein paar Meter gehen? So, ja, ich war jetzt schon aufs Klo und bin jetzt wieder hier zurück und ja, läuft alles. Einen kleinen Abriss natürlich bekommen, weil ich hätte auf sie warten sollen, aber ich konnte es einfach nicht abwarten. Ich musste es tun.
Hat dich das jetzt einfach auch komplett gestärkt in deinem, also jetzt auch in Kämpfen, die du jetzt hast und sowas? Also generell einfach, dass du da auftrittst, viel gestärkter?
Genau. Also, manche würden das vielleicht so als Ausrede nehmen, wenn sie zum Beispiel verlieren oder ähnliches. Dann zu sagen, ja, ich habe hier nur eine intakte Wade oder so. Für mich ist das einfach, ich bringe eigentlich genau die gleiche, also ich bringe dieselbe Leistung wie alle anderen, nur dass ich sozusagen anderthalb Beine nur habe, die ich aktiv einsetzen kann. Mir fehlt da einfach ein Muskel, der eigentlich sehr, sehr wichtig ist. So. Und ich beiße mich da einfach durch und lasse es mir nicht anmerken. Also fast, ja, also kaum jemand weiß es, außer bei mir in der Trainingsgruppe und im privaten Umfeld. Und beim Turnier sieht man es auch nicht durch die Schienbeinschoner. Und das versuche ich auch niemandem wirklich dazu zu sagen, dass sie sagen, ja, okay, dann mache ich ein bisschen langsamer oder ähnliches. Nö, die sollen mich alle behandeln wie einen normalen, sozusagen, weil ich auch normal bin. Und ich gebe einfach 110% dann.
Ja, das, ich meine, das ist, man sieht ja auch so Beispiele auch im Internet, weißt, wo denn Leute, die zum Beispiel keine Beine mehr haben oder keinen Arm oder was, ja, und dann trotzdem noch Sport machen und Fitness, und dann unten steht dann drunter, what is your excuse, ne? Also was ist deine Ausrede, dass du nicht ins Fitnessstudio gehst, dass du dich nicht ja, durchkämpfst, ne? Also geht dir das manchmal auch so, wenn du dann Leute siehst und so und dann die so schnell aufgeben oder wo du dann echt denkst, also positiv bei dir erstmal so von wegen, cool, ich bin nicht so, ich habe mich da durchgekämpft und das hat, also ich kämpfe mich jetzt auch in Zukunft einfach viel leichter durch Sachen. Oder versuchst du denen auch so ein bisschen, ja, das zu zeigen, so von wegen, pass mal auf, ey, ich mache das ja auch, also und überleg doch mal, ne? Oder, also.
Genau. Ich versuche viel mit halt meiner Geschichte, viele zu motivieren auch, dass sie halt nicht direkt aufgeben. Ich hatte halt auch noch die letzten 4 Jahre immer wieder innere Blutungen. Das ist auch einfach nur ein Gendefekt bei mir, dass da eine Ader blöd liegt im Magen-Darm-Trakt und die blutet immer wieder so stark, dass ich dann Blutkonserven brauche und auf der Intensivstation 2, 3 Wochen liege. Was im Ausdauersport echt doof ist, weil man ja dann wieder neu die Ausdauer aufbauen muss. Durch das ganze Sauerstoff im Blut und allem drum und dran. Und das habe ich zum Glück auch jetzt mittlerweile gelegt seit einem Jahr. Und man versucht halt die Leute immer wieder danach zu motivieren, weil ich gebe danach immer wieder so viel Gas, auch wenn mir teilweise mal ein bisschen schlechter danach geht, nach den Trainingseinheiten. Weil ich einfach den Leuten zeigen will, kommt, wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Und zwar locker. Und ich bin eher an der Seite von den Leuten. Von daher braucht man einfach nur auf mich zu hören. Ich bin dabei, ich helfe einem und motiviere einen hoffentlich auch.
Ich meine, das ist ja auch bei Instagram, man sieht ja nicht, ne, was hat diese Person alles schon hinter sich und wie viel Arbeit steckt da drin. Da gibt es ja auch sehr schöne Illustrationen, wie viele Stunden da jemand geackert hat, um jetzt endlich denn, weiß ich, einen Wettkampf zu gewinnen oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Bei deinem Profil zum Beispiel, also hättest du mir das nicht erzählt, hätte ich das natürlich auch nicht gewusst, ne? Weil du das natürlich jetzt auch nicht so an die Glocke hängst. Aber man
Genau.
scrollt da durch und ja, man sieht dich halt so und denkt, oh, wow, super, und der macht da so Kickboxen und ist ein fitter Mensch und so. Aber man merkt gar nicht, oder man weiß ja gar nicht, was in dir vorgeht, ne?
Genau, ja. Das wissen halt eigentlich wirklich nur so die ganzen Leute um mich herum. Und die holen sich auch immer Motivation daraus und ja, die bauen mich auch gleichzeitig wieder dann damit auch auf.
Aber wie
Die
siehst
dann
du denn
sagen
das?
so.
Also, ich meine, das führt ja dann schon so ein bisschen dazu, generell natürlich diese oberflächliche Gesellschaft auch und Instagram, ich meine, ist natürlich ein super geiles Tool, ne?
Ja.
Aber ist ja eigentlich voll drauf, ne? Also was Oberflächlichkeit angeht. Also dass man sich denn oftmals einfach nicht mehr wirklich intensiv mit diesen Menschen auseinandersetzt.
Ja, das stimmt leider. Es wird viel zu schnell abgestempelt. Auch im echten Leben. Also gestern noch eine Story gehört. Da hat jemand aus meiner Trainingsgruppe ist zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich mache Leistungssport. Und die Person ist halt ein wenig, hat ein bisschen mehr Gewicht drauf. Da haben die einfach ausgelacht.
Der Arzt oder wie?
Und die Schwestern. Und also, ja, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich auch immer wieder schade, dass man so oberflächlich leider ist.
Das kenne
Beziehungsweise
ich,
viele leider so ist.
das kenne ich von meiner Musterung, Tatsache eine Story. Damals, als es das noch gab, so alt bin ich übrigens. Da habe ich auch ewig lange überlegt, warum das so war, aber ich habe eine Theorie. Also ich hatte vorher pfeifersches Drüsenfieber. Das heißt,
Ja.
ich glaube, die Leber ist, glaube ich, angeschwollen, ne? So. Oder vergrößert so ein bisschen dann, glaube ich. Ich glaube, es geht auf die Leber. Oder waren es die Nieren? Nee, ich glaube, es war die Leber. So, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ich war halt da und so und dann musste natürlich Urinproben abgeben und so weiter. Und habe das gemacht und dann war so eine, auch eine Frau, die es dann da irgendwie entgegengenommen hat und wie auch immer. Und die guckt halt, macht halt das Ding rein, ne? Diese Probe. Oder diesen Stift halt, wo du dann siehst, okay, keine Ahnung, ne? Und fängt an zu lachen. Warum fängt die jetzt an zu lachen oder was? Dieser ganze Besuch war eh komisch, ja. Und wurde dann auch ausgemustert, das wusste ich aber schon wegen meiner Krankenakte und so weiter. Und dann auch am Schluss, wo du dann quasi die Auswertung bekommst und dann halt, okay, so und so, also, ne, also wirst ausgemustert. Auch da denn waren dann andere Kollegen, die konnten ihr Lachen nicht verkneifen. Und das verunsichert einem komplett so. Ich weiß gar nicht warum, ja. Also vielleicht hat es auch gar nichts mit mir zu tun gehabt oder sowas, aber das ist
Ja.
echt, ich glaube, die sind dann einfach so im Tunnel, das ist ja Fließbandarbeit, ja. Dass sie dann, glaube ich, gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich da noch mit Menschen zu tun haben, ab und zu.
Richtig, das stimmt leider. Ja, das ist mit der Oberflächlichkeit hat man leider ja immer zu kämpfen, egal ob auf Instagram oder im Fitnessstudio. Da ja sehr besonders. An der Stelle sei gesagt, jeder, der dort Gewicht verlieren möchte und stundenlang auf dem Stepper ist, hat meinen größten Respekt auf jeden Fall verdient. Und über die Leute sollte man niemals lachen. Egal wie viel die schwitzen oder wie doof die aussehen. Die versuchen ihren Körper hart zu verändern und schaffen es auch.
Ja, deswegen finde ich es zum Beispiel auch kontraproduktiv, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du McFit, du bist ja bei McFit, ne?
Genau, richtig.
Ob du auch den Instagram-Account von denen verfolgst.
Ja.
Weil da ist, also jedes Mal, wenn ich was lese, ist es negativ. Ja? Verlinkt einen Lauch, den du kennst oder irgendwie sowas. Und ich finde es halt
Richtig.
kontraproduktiv, weil das ist schon abschreckend für solche Leute, überhaupt in ein Fitnessstudio zu gehen. Und dann ist also noch das Fitnessstudio, was diese Leute runtermacht. So, warum soll ich da jetzt erst recht hingehen?
Ja,
Also
ganz
ich
genau.
verstehe das halt, also diese ganze Marketingstrategie von McFit Finde ich echt, ja, grenzwertig bis hin zu geschäftsschädigend.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich gehe halt auch gerne mal nachts trainieren am Wochenende und nachts sieht man dort komplett andere Menschen und zwar halt diese etwas, ja, schwereren Menschen und alles, Menschen, die sich noch nicht wohlfühlen, aber auch nicht wirklich unter die normalen McFit-Besucher trauen, trainieren und trauen. Weil die einfach dieses Bild im Kopf haben, dass sie ausgelacht werden oder dass über die hinterm Rücken gesprochen wird und ähnliches. Und
Ja, was ja auch stattfindet. Ich meine,
ja, leider.
also ich war damals in einem McFit in Berlin. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast auch schon mal, in einer anderen Folge schon mal erzählt. Das war halt vom Eingang bis zu den Umkleiden, bist du halt so einen riesenlangen Gang runtergegangen und links waren halt die Geräte so, ne? Das war wie der Catwalk, haben wir es immer
Boah.
genannt. So. Und ich meine, mal davon abgesehen, auch jetzt in dem Studio, wo ich jetzt bin, erstens guckst du automatisch, weil es ist halt einfach
Ja.
mal so. Ja. Und das ist halt einfach die Realität, die stattfindet. So. Und ob du jetzt jemanden jetzt da, weil es gibt ja auch dann taktlose Menschen, die dann so tsch, ne, tuscheln, obwohl es, also jeder hört's. Aber selbst wenn du das nicht machst, du fühlst dich ja trotzdem beobachtet. Also selbst ich habe halt eine schiefe Wirbelsäule und bin ja trotzdem self-conscious, was es angeht, ne? Wie sehe ich aus, wenn ich so und so da stehe, ne? So. Und so, du hast halt einfach, du denkst, du bist da und jeder starrt dich an, ne? Und das auszuklammern ist, glaube ich, für diese Leute dann noch schlimmer.
Richtig, ganz
Also
genau.
schwieriger, meine ich, ja. Mich hat mal interessiert, Kickboxen, was du ja machst, gell?
Ja, genau.
Und Boxen, ob es da irgendwie so einen Clinch gibt. Ob es da irgendwie zwei Lager gibt, die. So, hab das mal ganz kurz gegoogelt, Boxen versus Kickboxen. Und da ist hier ein Forum-Eintrag von 2008.
Ja.
Und da schreibt er, ja, ich bin ein. Hi, ja, ich bin der Meinung, ein Kickboxer hätte gegen einen Boxer keine Chance. Wenn der Boxer einen Schlag landen würde, würde der Kickboxer liegen. Hier gibt es sogar so eine Umfrage. Wer würde gewinnen, Boxer oder Kickboxer? 56% sagen Boxer und 44% Kickboxer von 45 Abstimmungen. Also wenn man da so durchscrollt, sieht man halt echt so, wie das viele meinen, okay, also dieses Wort kenne ich jetzt nicht, aber Kickboxer sind Steißler. Was heißt denn? Ist es irgendwie.
Eisler? Habe ich auch noch nicht gehört.
Nee, Spreizler. Spreizel? Also ich nehme
Ach
mal
so,
an,
das sind
dass
jetzt
sie halt.
meine Speisen. Ah, okay.
Ach so, okay, gut, ja. Also gut, die sind halt ein bisschen leichtfüßiger, ne? Also wenn man deine Videos sieht, du bewegst dich ja sehr viel und gut, das machen Boxer ja eigentlich auch.
Ja, genau.
Aber du musst halt auch noch deine Beine ja irgendwie anders einsetzen.
Genau. Also grundsätzlich ist es halt so, ja, ich vergleiche es ein bisschen so mit wie Fußball mit Handball.
Okay,
Die
interessant.
versuchen natürlich auch immer zu sagen, was ist das Bessere, was macht mehr Spaß, was ist effektiver, keine Ahnung, wie auch immer. Aber im Grunde sind es halt alles Ballsportarten und dann halten die auch zusammen, wenn es dann um andere Sportarten, weiß nicht, gegen Ballsportarten, gegen Turnen, was die toller finden. Dann sind die natürlich alle für Ballsportarten. Und so ungefähr ist es auch beim Kampfsport. Untereinander sagen die, ja, was ist denn das Beste, das Effektivste, das Brutalste und das Stärkste? Aber wenn es dann nur generell um den Kampfsport geht, halten die wieder zusammen.
Okay.
Es gibt auf YouTube unzählige Videos, ich weiß nicht, Taekwondo versus Kickboxen, Kung Fu gegen Boxen und also alles hat halt seine Reize. Und als Kickboxer habe ich die Kicks. Als Boxer bin ich halt im Boxen besser, muss ich eindeutig zugeben. Die meisten Kickboxer sind ja mittelgute Boxer. Aber sind halt auch auf die Kicks angewiesen.
Ja, aber müsst ihr nicht beide Facetten trainieren? Also du hast doch bestimmt auch ein Training, wo du nur boxt oder sowas. Also, oder? Also nur
Genau,
deine
genau.
Hände einsetzt. Also.
Genau. Wobei ich echt sagen muss, bei mir zum Beispiel ist das Boxen halt wirklich schlecht, teilweise. Je nach Situation. Wenn ich einen guten Boxer vor mir habe, habe ich Probleme, aber dann stelle ich mich halt drauf ein. Ich versuche das halt immer so herauszufiltern, wen ich beim Training oder im Kampf insgesamt habe. Ob derjenige eher boxt oder eher tritt. Und dann versuche ich halt natürlich das Gegenteil zu machen. Wenn ich weiß, er boxt, ich halte ihn mit meinen Beinen fern, wenn ich sage. Wenn ich weiß, okay, er geht die ganze Zeit mit den Beinen rein, dann versuche ich die Beine mir aus dem Weg zu schaffen, dann mit dem Boxen ranzukommen. Und so versuche ich das immer auszugleichen.
Ich meine, die ganze Diskussion ist ja, es ist ja typisch menschlich einfach, ne? Dass man da
Ja.
natürlich ein bisschen spielt und da ist ja bestimmt auch mit bisschen Leute, die es ein bisschen ernster nehmen, solche Diskussionen und manche einfach, die es einfach nur zum Spaß machen. Aber es gibt ja auch keine Matches, oder? Wo jetzt beide aufeinandertreten. Es ist ja immer, oder? Also es sei denn natürlich irgendwie Inoffiziell.
Genau, es gibt halt ganz die ganzen YouTube-Videos, wo halt die halt das so inoffiziell in der Trainingshalle so ein bisschen machen. Oder halt, wenn man sich die ganz alten MMA-Videos anguckt, also sprich UFC 1 bis 10 ungefähr, die allerersten Veranstaltungen von damals, die MMA-Veranstaltungen. Damals haben die noch relativ reine Kampfsportler genommen, die aus einem oder höchstens zwei Kampfsportbereichen kommen. Vielleicht ein Wrestler gegen Kickboxer oder ein Taekwondo-Kämpfer gegen BJJ. Das haben die noch damals gemacht und dann haben die halt später gemerkt, nach ein paar Veranstaltungen, okay, die Kämpfer, beziehungsweise die Kämpfer selber haben das gemerkt, wir müssen uns verändern, wir müssen mehr dazu lernen, wir müssen mehr Facetten kennenlernen, wir müssen mehr auf dem Bereich kennenlernen. Und ja, dadurch kam ja dann auch das MMA sozusagen zustande.
Was würdest du jetzt sagen, jetzt auch vielleicht als Tipp, als Info, warum würde es sich lohnen, jetzt zum ganz normalen Fitness, so wie ich jetzt zum Beispiel, der ganz normal ins Fitnessstudio geht, noch zusätzlich so Kampfsport zum Beispiel draufzulegen?
Ein Riesenspaßfaktor. Spaß steht ja immer an erster Stelle für mich. Die Cardio-Einheit macht viel mehr Spaß, als die ganze Zeit auf dem Stairmaster zu laufen. Und Beweglichkeit auch, Flexibilität, die einem auch im Alltag sehr, sehr viel hilft oder auch im ganz normalen Fitness-Bodybuilding-Leben ein bisschen weiterbringt. Weil man will ja nicht die Sehnen verkürzt haben und alles und die Arme nicht mehr ranklappen können. Und da hilft das auch das Ganze. Und es hilft natürlich auch bei Wut bzw. Emotionsverarbeitung. Einfach mal ein bisschen in die Pratzen gegen den Boxsack zu hämmern. Da macht das auch schon extrem viel Spaß.
Ja, so
Und
schlimme
da holt man
Sachen
sich.
passieren ja erst, wenn man sowas nicht rauslässt, ne? Und dann hat man wenigstens ein
Genau,
Forum,
richtig.
wo es keinem unbedingt jetzt schadet.
Genau, unterdrücken ist ja eh immer schlecht. Und da kann man es einfach rauslassen. Und ja, man lernt aber auch dann mit dem Echo zu leben, sprich wenn der Partner dann mal ein bisschen härter in die Pratzen reinhaut. Und ja, dann lernt man halt auch immer wieder dazu und bildet sich fort.
Was ist jetzt so dein Ziel für die nächste Zeit? Also du hast jetzt angefangen mit Turnieren. Du warst jetzt
Genau.
am Wochenende ja auf einmal bist Zweiter geworden
Richtig.
und hast ja jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Blut geleckt, was das angeht. Aber was sind so deine Ziele jetzt? Also willst du auch nochmal ganz andere Sportart machen oder kann man jetzt in dem, was du machst, über dem Turnier auch nochmal ein bisschen höher, weil du trainierst ja jetzt auch schon andere Leute. Also das hast du ja auch schon.
Genau, ja. Insgesamt fehlt halt als nächstes großes Ziel in greifbarer Weite und die Weltmeisterschaft nächsten Monat. Da trete ich noch an. Und dann habe ich für dieses Jahr schon eigentlich alles erreicht in dem Sport, was ich mir hätte je vorstellen können. Drei Turniere, das dritte wird direkt die Weltmeisterschaft. Top. Auf langfristige Sicht werde ich halt bestimmt noch ein, zwei Sportarten mal aus Spaß ausprobieren, aber nichts, was ich wirklich so intensiv weiterverfolgen werde wie halt den Kampfsport. Das wird halt Sport Nummer eins bleiben. Und auf die Zukunft gesehen, auf die nächsten Jahre, könnte ich mir vorstellen, halt vielleicht so einen kleinen eigenen Verein aufzumachen, einen kleinen Club, Kampfsport-Gym-Betreiber sozusagen zu sein und das Ganze mal ein bisschen aufzuziehen. Weil Interesse gibt es genug, nur gibt es die Angebote halt oft nicht gut genug oder qualitativ genug.
Oder es gibt sie und aber man muss sie wählen, weil es gibt keine Alternativen.
Genau, richtig.
Gut, ja, also Chris, ich finde es eine echt super inspirierende, motivierende Story, dass also was du geschafft hast und trotz Ups und Downs quasi diese klare Linie einfach vor Augen hast. Das ist, also da kann man sich echt was abschauen von. Also dass du ja, du setzt dir ja auch diese Ziele und du erreichst sie ja auch. Und bist da ganz hartnäckig und das ist echt, ja, nicht schlecht. Wünschenswert. Das braucht man aber auch, oder? Um irgendwie da weiterzukommen. Erst recht im Sport.
Ja, das finde ich schon.
Das ist ja auch also was ja auch teilweise, was man so von Storys hört, von so professionellen Sportlern, was die da auch, ne? Also erst wenn man dahinter schaut, hinter die Kulissen, was die alles schon mitgemacht haben und auch für Sacrifice, was heißt das auf Deutsch nochmal? Ja, weiß schon, ne? Also
Ja.
einbüßen
Ja,
mussten
man,
und
genau.
ja, ist
Man
der
lässt halt
Wahnsinn.
viel hinter sich oder muss sie auch von manchen trennen, je nachdem.
Du bist Chris.Stolli auf Instagram
Genau.
und da kann man auch zusehen. Ich glaube, jetzt hast du eben oder so hast du vorhin ein Video hochgeladen, gell?
Ja, genau,
Wo es
von meinem
dich ein
letzten Wettkampf.
bisschen auf die Matte legt. Du bist doch der Mann im Schwarz, oder?
Nee, ich habe den anderen runtergetreten sogar.
Ach so, bist du der in
Genau.
Weiß, oder?
Der in Weiß bin ich.
Ach so, ich wollte schon sagen. Ich habe das kurz vorher, nämlich bevor wir telefoniert haben, angeschaut und dachte, ups, da liegt er aber ganz schön. Ja.
Nee, das war mein Gegner zu dem Zeitpunkt.
Okay. Naja, dann sah es ganz gut aus.
Ja.